SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Energiewende 2050 in der Schweiz. Technisch machbar, politisch schon schwieriger umzusetzen. Dazu gleich mehr und um 13 Uhr das Tagesgespräch zum Thema. Dann, nach der gerichtlichen Niederlage der Credit Suisse gegen Klimaaktivisten, eine Bank im Dilemma und ein Bankenplatz mit einem Imageproblem. Und schon wieder ein wichtiger Preis für die Schriftstellerin Sibylle Berg. Nach dem Schweizer Buchpreis bekommt sie nun auch den Schweizer Literaturpreis. Und Serbien und Montenegro, zwei Länder, zwei Präsidenten und ein vorgeschobener Streit um Kirchen. Worum es geht, kurz vor eins bei uns. Ein Rendezvous mit Simon Loy, guten Mittag. 5 Jahre lang wurde in 103 Forschungsprojekten untersucht, und zwar zum Thema Energiewende. Das Resultat aller dieser Untersuchungen: die Wende ist technisch möglich und wirtschaftlich interessant. Aber, und dieses Aber ist groß, auch was technisch möglich ist, ist schwierig politisch umzusetzen. Klaus Ammann.
Wer auf Sonne und Wind setzt, Energie spart und in intelligente Netze investiert, profitiert auch wirtschaftlich, betont Hans-Rudolf Schalcher, emeritierter ETH-Professor und Leiter des Forschungsprogramms Energiewende, und meint damit,
dass dieser Weg gewisse Potenziale eröffnet, neue Märkte erschließt für die Schweizer Industrie und für die Schweiz ganz generell.
Wichtig sei unter anderem, dass mehr Möglichkeiten gefunden werden, um erneuerbaren Strom, der vor allem im Sommer anfällt, bis im Winter zu speichern.
Auch hier bin ich optimistisch. Wir haben immer noch ein sehr hohes Speicherpotenzial in der Wasserkraft. Und es gibt eben neue Speichertechnologien, zum Beispiel die Druckluftspeicherung, die auch saisonalen Ausgleich ermöglicht.
Motiviert und finanziert würde dieser Umbau idealerweise durch eine Lenkungsabgabe auf den Energieverbrauch. Eine solche hat in der Vergangenheit politisch aber allerdings keine Chance gehabt. Einstellungen und Verhalten der Bevölkerung müssten sich ändern, damit die Energiewende gelingt. Nur wie? Auch das haben die Forscher untersucht. Andreas Balthasar, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Luzern.
Die Menschen müssen wissen, wie eine Massnahme funktioniert, eine Lenkungsabgabe beispielsweise, dass die zurückbezahlt wird, dass es sich lohnt zu sparen, dass man nachher Ende Jahr wieder etwas zurückbekommt. Solche Informationen, die sind momentan noch nicht genügend verbreitet, und wenn man nicht weiß, wie etwas funktioniert, dann ist man skeptisch.
Und es sei wichtig, das Positive hervorzuheben, also beispielsweise die Vorteile des Energiesparens.
Beispielsweise in der Mobilität. Wenn ich mich mehr bewege, fühle ich mich auch besser. Beispielsweise, wenn ich ein Gerät in ein Repair-Café bringe, lerne ich neue Leute kennen.
Neben der breiten Bevölkerung soll aber auch die Wirtschaft angesprochen werden. Bei den direkt Betroffenen, beim Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE, ist das Echo grundsätzlich positiv. Die Leiterin Energie beim VSE, Nadine Brauchli.
Was insbesondere für uns wichtig ist, ist die Erkenntnisse, dass die vorherrschenden Marktbedingungen eben nicht ausreichen, um Anreize zu schaffen für Erneuerungen und Ausbau der erneuerbaren Energien.
Angesprochen ist insbesondere die Wasserkraft, die in den Szenarien der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr wichtig ist, in der Realität aber mit Geldsorgen kämpft. Ändern muss die Rahmenbedingungen schließlich die Politik. Sie hat das große Forschungsprogramm angestoßen. Nun hat sie es in der Hand, die Lehren daraus zu ziehen bzw. die Empfehlungen umzusetzen.
Energiewende 2050, da gibt es also noch einiges zu tun, und es ist uns auch unser Tagesgespräch um eins. Nun weitere Nachrichten des Tages. Mario Sturni, da geht es zuerst in den Iran.
In Iran haben die Behörden mehrere Personen festgenommen im Zusammenhang mit dem Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs. Ein Sprecher der Justiz sagte im iranischen Staatsfernsehen, es habe umfangreiche Ermittlungen und Festnahmen gegeben. Weitere Einzelheiten nannte er nicht, auch nicht, wie viele Personen festgenommen wurden. Zuvor hatte Präsident Hassan Rouhani in einer Rede gesagt, alle Verantwortlichen würden bestraft. Es handle sich um ein tragisches Ereignis und Iran sei zur Rechenschaft verpflichtet. Das Flugzeug mit 176 Menschen an Bord war vor einer Woche von einer Rakete getroffen worden. Iran spricht von einem Versehen und gab den Abschuss erst nach einigen Tagen zu. In Russland sind die Gespräche über einen Waffenstillstand für Libyen gescheitert. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärte, es habe keine Ergebnisse gegeben. Zwar unterzeichnete der Ministerpräsident der international anerkannten Regierung Fayez al-Sarraj die Vereinbarung über einen Waffenstillstand. Nicht so jedoch der libysche General Khalifa Haftar. Dieser sei aus Moskau abgereist, ohne die Vereinbarung zu unterzeichnen, teilte das russische Außenministerium mit. Haftar versucht, die libysche Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Diese wird von den Truppen der international anerkannten Regierung gehalten. Das Schweizer Stimmvolk wird voraussichtlich über höhere Steuerabzüge für Kinder abstimmen. Die SP hat gegen die Erhöhung das Referendum ergriffen und heute 60.000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht. Das Parlament hatte entschieden, den Abzug für Kinder bei den Bundessteuern von heute 6.500 auf 10.000 Franken zu erhöhen. Dagegen wehrt sich die SP, da in ihren Augen vor allem Gutverdienende davon profitieren. Gemäß Angaben des Bundes führen die höheren Abzüge zu Steuerausfällen von rund 370 Millionen Franken. Das US-Finanzministerium hat die Schweiz erneut auf die Liste jener Staaten gesetzt, die unter Beobachtung stehen, wegen großer Handelsüberschüsse mit den USA. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Schweiz auf dieser Liste ist. Seit 2015 nehmen die USA Länder unter die Lupe, die ihrer Ansicht nach zu viele Waren und Dienstleistungen in die USA exportieren und im Gegenzug zu wenig importieren. Auch das Eingreifen der jeweiligen Nationalbanken am Devisenmarkt gilt als Kriterium dafür, dass die USA ein Land auf die Beobachtungsliste setzen. Das US-Finanzministerium ruft die Schweiz unter anderem dazu auf, ihre Interventionen am Devisenmarkt transparent auszuweisen. Der weltgrößte Autobauer, der VW-Konzern, hat im Jahr 2019 mehr Autos verkauft als im Vorjahr, entgegen seinen eigenen Erwartungen. Laut einer Mitteilung lieferte die Volkswagen-Gruppe fast 11 Millionen Fahrzeuge aus. Das sei ein Plus von 1,3% im Vergleich zum Vorjahr. Im Herbst hatte VW noch damit gerechnet, dass die Zahl der neuen Fahrzeuge stagnieren werde. In manchen Weltregionen habe sich die Nachfrage nach neuen Autos abgeschwächt. Der zweitgrößte Autobauer Toyota rechnete im Dezember mit etwas mehr als 10,7 Millionen ausgelieferten Neuwagen letztes Jahr. Klimahysterie ist das Unwort des Jahres 2019. Zur Begründung schreibt die Jury aus Sprachwissenschaftlern an der Technischen Universität im deutschen Darmstadt, mit dem Wort würden Klimaschutzbemühungen diffamiert und Debatten diskreditiert. Das Wetter. Heute und morgen ist es trotz vorüberziehenden Wolken und morgendlichen Nebelfeldern ziemlich sonnig. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 9 Grad. In der Nordwestschweiz und in den föhnigen Alpentälern wird es bis 12 Grad mild.
Es war im letzten November, als 12 Klimaaktivisten eine Filiale der CS besetzten und dort dagegen protestierten, dass die Bank auch Projekte finanziert, die viel CO2 verursachen. Die Credit Suisse hatte die Klimaaktivisten in der Folge angezeigt wegen Hausfriedensbruchs mit dem Argument, das gehe nicht, so könne Kritik nicht geäußert werden. Das Bezirksgericht in Renon sah das gestern anders. Die 12 Klimaaktivisten hätten aus Gründen eines rechtfertigenden Klimanotstandes gehandelt. Angesichts der Klimakatastrophe sei ihr Vorgehen notwendig und angemessen gewesen. Die CS hat heute noch nicht gesagt, ob sie das Urteil anfechten wolle. Jörg Gasser ist Geschäftsführer der Bankiervereinigung. Ich fragte ihn heute Mittag, was soll die CS machen? Soll sie das Urteil weiterziehen?
Also als erstes möchte ich festhalten, dass wir glücklicherweise eine unabhängige Justiz haben. Deshalb ist es auch nicht an mir, dieses Urteil zu kommentieren. Und es liegt natürlich auch an den Parteien zu entscheiden, wie sie hier weiter verfahren wollen. Deshalb liegt es an der CS, diesen Entscheid zu fällen und nicht an mir.
Aber aus Sicht der Bankiervereinigung, was sehen Sie denn gerne?
Ja, ich würde vor allem gerne sehen, dass man einen konstruktiven Dialog führt mit allen Beteiligten, die sich um das Thema Klima kümmern. Dazu gehören die Banken, dazu gehören die Versicherungen, gehört auch die Zivilgesellschaft vor allem. Und hier einen konstruktiven Dialog zu führen, um eben zu entscheiden oder Wege zu finden, möglichst rasch diese Klimaziele vom Pariser Abkommen möglichst rasch zu erreichen.
Gehört das Besetzen einer Filiale zu einem konstruktiven Dialog?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Gerichte haben das erstinstanzlich entschieden. Ich möchte das eigentlich bei diesem Urteil belassen. Es ist noch nicht definitiv entschieden, ob das ein Instrumentarium sein kann in Zukunft. Ich weiß allerdings nicht, ob das einem konstruktiven Dialog förderlich ist.
Aber man kann sagen, die Bank, die CS, die steht vor einem Dilemma. Wenn sie es akzeptiert, das Urteil, dann ist das eben eine Einladung für andere Klimaaktivisten, wieder solche Filialen zu besetzen. Wenn sie es weiterzieht, dann steht sie am Klimapranger und mit ihr eigentlich die gesamte Bankenbranche.
Ja, aber sie steht ja eigentlich am nicht unbedingt am Klimapranger insofern, als dass sie ja nichts tut, sondern auch die CS, wie alle Banken in der Schweiz, engagieren sich sehr stark in Sachen Nachhaltigkeit. Das Wachstum dieser nachhaltigen Anlage hat sich auch stark beschleunigt. Letztes Jahr gab es ein Wachstum von über 80%. Wir investieren im Moment ungefähr 720 Milliarden in nachhaltige Investitionen. Das ist sehr viel. Das ist fast doppelt so viel, wie andere vergleichbare Länder tun. Also von dem her ist die Bilanz der Schweizer Banken in Bezug auf Nachhaltigkeit sehr gut.
Aber der Anteil der CS am Kreditgeschäft mit fossilen Brennstoffen liegt gemäß eigenen Angaben so bei 3%. Immer noch müsste die Bank nicht auf null runter, also komplett raus aus diesem Geschäft.
Also das stimmt nicht. Das Ziel muss natürlich sein, möglichst klimaneutrale Investments zu tätigen. Und das zeigt auch, dass hier die Luft nach oben noch da ist und dass man hier effektiv noch weiter wachsen kann in dieser Branche. Und das soll auch das Ziel sein und ist auch das Ziel. Für die Branche ist das eine Top-Priorität. Wir haben das auch als strategisches prioritäres Ziel definiert als Branche. Und deshalb wird diese Arbeit auch so weitergehen. Und wir werden versuchen, auch die Investments oder die Investitionen, die in nachhaltige Finanzprodukte gemacht werden, auch noch weiter zu beschleunigen und damit das Volumen zu vergrößern, so schnell wie möglich.
Geben Sie denn als Bankiervereinigung ein Ziel vor, wo Sie sagen, eben bis in diesem Jahr sind alle Banken auf null runter?
Also die Schweizerische Bankiervereinigung steht hinter den Pariser Klimazielen. Und diese sind klar definiert, was bis 2030 erreicht werden muss. Und dieser Zielerreichung möchten wir gerne beitragen.
Wenn der WWF kritisiert, die Banken wüssten heute noch immer nicht, wie groß der CO2-Abdruck ihrer Tätigkeit sei, hat er damit recht?
Ich kann nicht für alle Banken sprechen, ob sie wissen, wie groß ihr Fußabdruck ist diesbezüglich. Allerdings ermutigen wir und empfehlen wir allen Banken, am Klimaverträglichkeitstest mitzumachen, der von den Bundesbehörden organisiert wird. Das ist ein Instrument, um eben festzustellen, wie weit die Banken fortgeschritten sind in Erreichung des Pfades Richtung Pariser Klimaziele. Und wir gehen davon aus, dass viele Banken hier an diesem Klimaverträglichkeitstest mitmachen werden und wir dann folglich auch wissen, wie ungefähr der Fußabdruck der Branche aussieht.
Zum Schluss, braucht es denn aus Ihrer Sicht Urteile wie jene jetzt von Renault gestern? Braucht es diese Aktionen der Klimabewegung, um die Banken so zu bewegen, wie sie sich jetzt eben am Bewegen sind?
Ja, es braucht natürlich nicht solche Urteile, um die Dynamik zu beschleunigen. Nicht? Die Dynamik ist schon da. Nicht, man muss ja immer wissen, die Banken entscheiden ja nicht, wie die Gelder investiert werden. Es sind die Kunden, die Anleger, die entscheiden. Und wir müssen die Kunden und die Anleger, das sind wir und Sie, das sind die Pensionskassen, dazu bringen, dass sie die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, Finanzprodukten auch erhöhen und diese auch nachfragen. Und das stellt auch sicher, dass wir diese Pariser Klimaziele möglichst schnell erreichen.
Jörg Gasser ist Geschäftsleiter der Schweizerischen Bankiervereinigung. Blick auf die Uhr, 12 Uhr und gleich 44 Minuten. Hier gleich zwei wichtige Schweizer Buchpreise an eine Schriftstellerin, an Sibylle Berg. Und danach bei uns im Rendezvous Mittag. Unser Sonnensystem ist alt, ein in Australien gefundener Meteorit ist älter. Baden hat viel Verkehr und trotzdem Platz fürs Leben, warum die Stadt heuer den Wackerpreis bekommt. Und zwischen Serbien und Montenegro flammt ein Kirchenstreit. Aber eigentlich geht es um was anderes, um den Machterhalt zweier Präsidenten. Die ganze Geschichte kurz vor eins bei uns. Vor zwei Monaten hat sie den Schweizer Buchpreis bekommen für ihren düsteren Zukunftsroman GRM Brainfuck. Das war die Auszeichnung vom Verleger- und Buchhändlerverband. Heute nun wird die Schriftstellerin Sibylle Berg erneut geehrt, und zwar mit dem Schweizer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk. Der Literaturpreis ist die Auszeichnung der Eidgenossenschaft. Frage an Literaturredaktorin Esther Schneider. Schon wieder Sibylle Berg als Preisträgerin? Warum eigentlich?
Tja, es scheint, dass Jurys dem Trend folgen, Autorinnen und Autoren auszuzeichnen, die sich politisch pointiert äußern und sich vehement in die Tradition der sogenannten engagierten Literatur stellen. Und die Jury des Grand Prix Literatur begründet ihre Wahl damit, dass Sibylle Berg eine innovative, engagierte und bedeutende Stimme der zeitgenössisch deutschsprachigen Literatur sei. Und ich würde sagen, das ist eine überraschende und auch mutige Wahl. Überraschend, weil Sibylle Berg im letzten November, wie Sie gesagt haben, den Schweizer Buchpreis erhalten hat. Und es ist noch nie vorgekommen, dass jemand gleich beide bedeutenden Schweizer Literaturpreise kriegt.
Ist das auch gleich das Mutige am Entscheid, dass eben eine Provokateurin wie Berg zweimal hintereinander solch wichtige Preise bekommt?
Ja, ich denke schon, und mutig finde ich es auch, weil Sibylle Berg eine Autorin ist, die gern über Tabuthemen schreibt, also den Finger auf wunde Punkte hält, vermeintliche Idyllen hinterfragt. Und ihr letzter Roman, Grime Brainfuck etwa, spielt in England, und darin zeigt sie, was passieren kann, wenn die soziale Schere sich weiter öffnet, die Mittelschicht verarmt und immer mehr Menschen aus dem System fallen. Und das, so hat mir Sibylle Berg letztes Jahr im Gespräch zu ihrem Roman Crime Brainfuck gesagt, das gefährdet die Demokratie.
Es ist gerade die Zeit, wo Kräfte mit den Mitteln der Demokratie versuchen, die Demokratie abzuschaffen, weil sie ist hinderlich zum Geldverdienen. Da muss man irgendwie an die anderen denken und solidarisch sein. Das ist natürlich nicht das, was man will als guter Kapitalist. Das ist ja sehr so ein unsolidarischer Gedanke, den wir eigentlich täglich leben. Also mich erwischt es nicht, die sind selber schuld. Und das ist eben nicht so.
Also Sibylle Berg plädiert dafür mehr Solidarität und zeigt sich auch als Mahnerin, die uns vor einer Zweiklassengesellschaft warnt. Und das tut sie durchaus eindrucksvoll.
Ist sie denn eine politische Autorin?
Ja, ich denke schon, aber sie ist auch eine Provokateurin, und ich würde das vielleicht betonen. Sibylle Berg wurde auch schon als Michelle Welbeck der deutschen Sprache bezeichnet. Die ist nicht heilig. Sie schildert wirklich, woran unsere Gesellschaft krank ist. Sie überspitzt es und zieht es ins Groteske. Und da wird einem manchmal schon ganz bange beim Lesen. Aber Sibylle Berg ist eben alles andere als politisch korrekt, und damit polarisiert sie auch und spaltet übrigens auch die Leserschaft. Und ich selber habe Sibylle Berg, die ursprünglich aus Ostdeutschland stammt und in der Schweiz ihre Wahlheimat gefunden hat, im Gespräch aber als feinsinnige und reflektierte und durchaus politische Person kennengelernt, die sich engagieren will. Und gerade kürzlich war sie ja eine treibende Kraft im Referendumskomitee gegen das Gesetz zur Überwachung von Sozialversicherten. Und mit dem Grand Prix Literatur und dem Schweizer Buchpreis wird also eine unangepasste Autorin geehrt, die ein waches Auge auf das hat, was in unserer Gesellschaft passiert.
Danke für diese Einschätzung, Literaturredaktorin Esther Schneider im Rendezvous. Man muss sich das mal vorstellen. Im September 1969, also vor über 50 Jahren, ist in der Nähe von Perth im Westen Australiens einer über einen schwarzen Stein gestolpert, der etwas seltsam roch. Der Stein war ein Meteorit, gut 100 Kilo schwer, aus dem All gefallen. Seither waren Wissenschaftler daran, den Meteoriten zu untersuchen. Und jetzt, 50 Jahre später, die Erkenntnis des Teams von Forschern aus Chicago und der ETH Zürich: Teile dieses Meteorits sind deutlich älter als unser Sonnensystem. Thomas Häuser von der SRF Wirtschaftsredaktion, Wissenschaftsredaktion, Entschuldigung. Wie haben die das jetzt herausgefunden?
Ja, die haben im Innern des Meteorites Staub gefunden und herausgeholt und den untersucht. Und dieser Staub, der ist vor 7,5 Milliarden Jahren produziert worden. Und zwar von einem Stern, der ihn, als er starb, quasi ausgespuckt hat ins All hinaus. Und der Staub ist dann später an den Ort gelangt, wo unser Sonnensystem entstanden ist, vor etwa 4,5 Milliarden Jahren.
Wie außergewöhnlich ist diese Entdeckung?
Also man kennt solchen kosmischen Staub auf der Erde, es gibt andere Quellen auch, aber dieser Staub setzt nun einen beeindruckenden Altersrekord, 7,5 Milliarden Jahre alten Staub, das hatte bisher niemand.
Was mich speziell interessiert, wie macht man das denn, das Alter eines Meteoriten bestimmen?
Ja, diese Staubpartikel, also es geht ja um die Altersbestimmung des Staubs an sich, diese Staubpartikel, die reisen die meiste Zeit ihrer Existenz durchs All, und während dieser Zeit wurden sie eben immer wieder von kosmischer Strahlung bombardiert, und dabei entstehen neue chemische Elemente und unterschiedliche Formen dieser Elemente, man nennt das Isotopen. Anhand dieser Elemente, vor allem ihrer Menge und Zusammensetzung, kann man dann eben das Alter abschätzen.
Und wie kann man jetzt wissen, dass der Staub von außerhalb unseres Sonnensystems kommt?
Auch dafür schaut man auf die Zusammensetzung dieser Partikel, speziell auf die bereits erwähnten Isotope. Dies ist nämlich ganz anders, wenn der Staub von einem anderen Stern als der Sonne stammt. Und der Staub trägt also quasi einen doppelten Fingerabdruck in seiner Zusammensetzung, jener des Sterns, der ihn eben ursprünglich produziert hat, und jener der episch langen Reise danach durchs All.
Und was nützen uns diese Erkenntnisse jetzt, um sie auf der Erde?
Ja, also es sind sicher in erster Linie Erkenntnisse, die vor allem die Astronomen interessieren. Der analysierte Staub, der gibt Ihnen jetzt Hinweise darauf, dass es vor 7 Milliarden Jahren eine Zeit in unserer Milchstraße gab, in der besonders viele Sterne geboren wurden. Im weiteren Sinne aber betrifft uns dieses Wissen schon um die Prozesse darum herum, weil ohne die atomaren Backöfen, die Sterne eigentlich sind, gäbe es eben ganz viele dieser Elemente nicht, und ohne dieser Elemente gäbe es keine Planeten wie die Erde und auch kein Leben.
Spannend das Ganze. Danke, Thomas Häuser von der SRF Wissenschaftsredaktion. Die Stadt Baden im Kanton Aargau ist bekannt für ihre Bäder. Bekannt ist sie aber auch als Nadelöhr mit viel Durchgangsverkehr. Über Jahre hat die Stadt einiges investiert, um trotz der Verkehrslage öffentliche Freiräume zu schaffen und damit mehr Lebensqualität für die Menschen dort. Dafür wird sie dieses Jahr mit dem Wackerpreis des Schweizer Heimatschutzes ausgezeichnet. Denn in Zeiten der Verdichtung seien solche Freiräume besonders wichtig. Alex Moser aus Baden.
Vieles in Baden dreht sich um die Piazza Insalata. So sagte man im Volksmund dieser Kreuzung, auf der jahrzehntelang ein Verkehrschaos herrschte. Noch heute ist sie die am stärksten befahrene Kreuzung im Kanton Aargau. Für 100 Millionen Franken wurde sie in den letzten Jahren neu gebaut, und zwar auf 3 Ebenen. Oben der Autoverkehr, in der Mitte die Fußgänger und Velofahrer, und unter dieser Kreuzung fahren die Busse, die nun nicht mehr durch die Altstadt rollen. Die Altstadt ist damit verkehrsfrei, und das war das Ziel, sagt der Badener Stadtplaner Jarl Ollesen.
Die Stadt Baden liegt in einer Kluse. Wir sind umsingelt von Hügelzügen und wir haben fast keinen Platz. Also der Verkehr hat sich immer irgendwie durch die Stadt geschlichen, und nur mit dem großen Projekt des Schulhausneubaus wurde es möglich, mit großen Tunnelbauten eigentlich diesen Bus aus der Weitergasse zu bringen.
Die Fußgängerinnen und Fußgänger können sich nun frei bewegen und müssen nicht auf durchfahrende Busse achten. Heute steht der Mensch im Vordergrund. Das war früher eben anders, sagt die Hall Ollesen.
In den 60er Jahren gab es die gleiche Bevölkerung auch. Und da wurden die Akzente anders gelegt. Da hat man gesagt, das Auto braucht Raum. Und jetzt hat das gekehrt, oder? Man sieht, nein, das Auto braucht schon auch Raum. Aber eigentlich sind die Städte nicht für das Auto da, sondern für die Bevölkerung, für die, die da arbeiten, wohnen, im Ausgang gehen.
Um mehr Platz für die Bevölkerung geht es auch dem Schweizer Heimatschutz, sagt dessen Geschäftsführer Stefan Kunz. Hier sei ein klarer Trend sichtbar.
Das hat sich schon stark in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert, dass man eigentlich den Menschen in der Stadt diese Räume, diese Aufenthaltsorte, diese Plätze, diese Straßen wieder zurückgeben möchte, um sich in einer angenehmen Aufenthaltsqualität sich auszutauschen, zu treffen etc.
Diesbezüglich ist der Badener Theaterplatz ein weiteres Beispiel für die Badener Stadtentwicklung. Vor einigen Jahren gab es hier einen Parkplatz. Hier war ständig Verkehr, Autos auf der Suche nach freien Plätzen. Bis man eine Tiefgarage gebaut hat, erklärt Stadtplaner Jarl Ollesen.
Die Autos sind, wie gesagt, im Untergrund. Also die Autos sind immer noch da, aber versorgt. Und oben ist dieser Platz entstanden, der sehr breit genutzt werden kann.
So gibt es heute Märkte, Festivitäten oder einfach Leute, die Schach spielen. Der frühere Parkplatz ist zu einem weiteren Ort geworden, wo sich die Leute aufhalten können. So etwas werde immer wichtiger mit der zunehmenden Verdichtung im ganzen Land, sagt Stefan Kunz vom Heimatschutz.
Wenn man sich nicht wohlfühlt in diesen Räumen, dann wird dieses Konzept der Dichte unglaublich schwierig. Und deshalb denken wir, dass es ja jetzt wichtig ist, ganz intensiv über diese Qualität der Freiräume, über den öffentlichen Raum nachzudenken und sich zu überlegen, wie man mit mehr Menschen, mit höherer Dichte, eben trotzdem eine angenehme Aufenthaltsqualität schafft.
Wenn die Menschen wegen der Verdichtung auf ihr privates Gärtlein verzichten, dann brauchen sie wenigstens öffentliche Orte, wo sie sich erholen können. Weil die Stadt Baden besonders Wert darauf legt, hat der Schweizer Heimatschutz dies nun mit dem Wackerpreis honoriert.
Rendezvous 5 vor 1. In Montenegro und in Serbien gehen seit 2 Wochen die Emotionen hoch. Regelmäßig kommt es zu Demonstrationen, oftmals angeführt von Bischöfen und Priestern. Im Internet säen Nationalisten Hass zwischen Serben und Montenegrinern und manch einer erinnert sich an die aufgeheizte Stimmung, die in den 1990er Jahren zum Krieg in Jugoslawien geführt hat. Aber wenn man genau hinschaut, wird klar, dass es ein raffiniert inszeniertes politisches Spektakel ist. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Angefangen hat es mit einem Religionsgesetz, das das Parlament Montenegros beschlossen hat und das es in sich hat. Die Kirchen müssen nachweisen, dass sie ihre Gotteshäuser, Klöster und Ländereien rechtmäßig erworben haben, sonst fallen diese an den Staat. Die bedeutendste Religionsgemeinschaft in Montenegro, die serbisch-orthodoxe Kirche, läuft Sturm gegen das Gesetz. Angeführt von Bischof Amfilochie gingen sofort x-tausend Gläubige, Mönche, Nonnen und Priester auf die Straße und es kommt immer wieder zu neuen Demonstrationen. Die serbisch-orthodoxe Kirche fürchtet um ihren Besitz und damit um ihren Einfluss in Montenegro. Ihre Angst wurde ganz bewusst geschürt, nicht zuletzt auch von Staatspräsident Milo Djukanovic bei seinem Auftritt im Parlament. Wissen Sie, wen dieses Gesetz stört? Es stört die, die wissen, dass die Besitztümer nicht ihnen gehören. Djukanovic bezog sich damit auf die Ereignisse vor 100 Jahren. Bis dahin war Montenegro ein unabhängiger Staat. Dann aber übernahm das serbische Königshaus die Macht in Montenegro. Parallel dazu schluckte die serbisch-orthodoxe Kirche die vorher eigenständige montenegrinische orthodoxe Kirche. Jetzt ist Montenegro seit 14 Jahren wieder ein selbstständiger Staat und neben der serbisch-orthodoxen Kirche ist wieder eine eigene montenegrinische Kirche entstanden, die Anspruch auf Kirchen und Klöster erhebt. Auch im Nachbarland Serbien hat das montenegrinische Religionsgesetz eine Protestwelle ausgelöst. In den Boulevardmedien wird der Eindruck erweckt, dass die knapp 30% von Montenegros Bevölkerung, die sich als Serben betrachten, unterdrückt werden und dass die serbische Nation als Ganzes angegriffen wird. In Belgrad demonstrierten Fußballfans vor der montenegrinischen Botschaft und versuchten, die Landesfahne am Gebäude in Brand zu setzen. Auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić wählte dramatische Worte. Es gehe um die Existenz des serbischen Volkes in Montenegro. Die Serben in Montenegro stehen unter gewaltigem Assimilationsdruck. Es ist aber sehr wichtig, dass wir ernsthaft und verantwortungsvoll darauf reagieren, sagte Vučić. Es ist typisch für ihn, dass er mit drastischen Worten Angst verbreitet und Spannungen schürt und sich dann gleichzeitig als vernünftigen Staatsmann in Szene setzt, der den Frieden bewahren will. All dies sieht aus, als ob die Präsidenten Serbiens und Montenegros, Vučić und Djukanovic, einen ernsthaften Konflikt miteinander hätten. Bemerkenswert ist aber, dass die beiden Staatschefs auf die Dienste ein und desselben Medienberaters oder Spin-Doktors zurückgreifen. Wladimir Beba Popovic berät die beiden seit Jahren. Er ist mit allen Wassern gewaschen und bekannt für raffiniert ausgeheckte Manipulationen der öffentlichen Meinung. Das alles sei ein künstlich provozierter Streit, der ablenken soll von den großen akuten Problemen der zwei Machthaber, sagt der montenegrinische Oppositionspolitiker Cenan Kolic in einer YouTube-Erklärung. Jedes Mal, wenn ihnen die Macht zu entgleiten droht, säen sie Zwietracht und Angst, schüren nationalistische Emotionen, damit sich die nationalen Gemeinschaften hinter ihnen versammeln. Tatsächlich sahen sich sowohl Vučić in Serbien als auch Djukanovic in Montenegro im letzten Jahr mit großen Protesten gegen ihre autoritäre Herrschaft konfrontiert. Die Leute forderten ihren Rücktritt, freie Wahlen, faire Gerichte und Schluss mit der grassierenden Korruption. Der Streit um den Besitz der serbischen Kirche in Montenegro kommt beiden sehr gelegen. Die Wut vieler Leute richtet sich jetzt nicht mehr gegen den Machtmissbrauch der beiden Präsidenten, sondern gegen die Unabhängigkeit Montenegros auf der einen oder den Machtanspruch Serbiens auf der anderen Seite. Identitätsfragen benebeln den Geist und erleichtern das rücksichtslose Regieren. Ob sich das Rezept auch diesmal wieder bewährt, muss sich noch zeigen.
Christoph Wüthrich, gleich eins, weniger Energie verbrauchen, erneuerbare Energien forcieren mit einem Ziel, den Klimawandel aufhalten. Die Schweiz hat sich viel vorgenommen mit der Energiewende 2050. Wie können wir die Wende schaffen, ganz konkret? Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Mario Sturni.
Die Energiewende ist in der Schweiz technisch und finanziell machbar, sie bleibt aber eine Herausforderung. So das Fazit aus dem nationalen Forschungsprogramm Energie. Die Forschenden empfehlen unter anderem die Einführung einer CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel. Iran verletzt aus Sicht Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens das Atomabkommen zu oft. Deshalb haben die drei Staaten einen Mechanismus zur Schlichtung ausgelöst, der im Vertrag enthalten ist. Ziel sei es, das Abkommen zu bewahren, sagte der deutsche Außenminister Maas. Die Stadt Baden erhält den diesjährigen Wacker-Preis des Heimatschutzes. Die Aargauer Stadt bemühe sich, trotz hoher Verkehrsbelastung, für neue Lebensqualität und öffentliche Freiräume zu sorgen, heißt es zur Begründung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.